sprechen wir mal wieder mit Raphael Köllner, dem Datenschutzexperten, über ein ganz anderes Thema, nämlich Datensouveränität. Andreas, was sagst du denn dazu?
Genau, eigentlich ein Thema, was man nicht groß ankündigen muss. Und wir hatten es ja auch schon das letzte Mal im letzten Podcast mit Raphael schon
angekündigt. Dort gerne reinhören.
Genau, das unbedingt. Und ja, also es ist einfach das Thema, was heute ganz, ganz vielen Unternehmen auf den Nägeln brennt. Ihr wisst alle, die politische Lage und die Diskussion überall im Web um digitale Souveränität. Und ja, und dazu mal eine qualifizierte Meinung zu haben für jemand, der wirklich mal so richtig, wie sagt man, wie sieht das eigentlich in der Praxis aus? Womit muss ich mich beschäftigen? Was sind eigentlich die Herausforderungen aus Sicht des mittelständischen Unternehmens? Was ist wirklich notwendig? Was sind die Abwägungen? Darauf freue ich mich jetzt, ein bisschen was zu hören.
Ja, ich mich auch, denn das Thema ist ja risikobehaftet und ein großer Batzen wieder mal. Und mal schauen, wie wir es vielleicht auch in kleinen Mengen angehen können. Deswegen sage ich Film ab und ich freue mich drauf. Selbstbestimmung. Selbstbestimmt zu können und sich nicht durch Vorgaben, Richtlinien oder externe Personen in eine Position zu bringen, in der fremd und von außen aufgetischt wird, was getan und gelassen wird. Und genau diese Souveränität wollen wir uns auch erhalten, oder? Im privaten und im beruflichen Kontext. Aber was heißt das genau? Digitale Souveränität und wie bleibe ich als mittelständisches Unternehmen Herr oder Frau meiner eigenen Systeme, Informationen und Daten? Das besprechen wir heute mal wieder mit Mr. Datenschutz Raphael Köllner. Hallo Raphael, schön, dass du mal wieder bei uns bist. Hallo.
Hallo Sandra und hallo Andreas. Ja, vielen Dank für die Einladung, die wir eigentlich im letzten Podcast ja schon gemacht haben. Wir machen mal weiter mit dem nächsten spannenden Thema. Also ich bin sehr, sehr gerne da und für alle Zuhörer, mein Name ist Raphael Köllner. Ich habe Jura studiert in Köln und Wirtschaftsinformatik, habe lange bei vielen Systemhäusern gearbeitet und Rechtsanwaltskanzleien hin und her gesprungen und bin ja im Moment mit der Köln Service GmbH unterwegs und wir machen alles, was den Kunden stört und nervt, wie man so schön sagt. Und das sind genau diese Fragestellen zu Datenschutz, Informationssicherheit, Betriebsrat, souveräne Cloud, alle diese Dinge. Und mir selber macht das einfach super viel Spaß. Und ich denke, wenn man auch meine Kollegen zur Arbeit hin und bei der Arbeit ist und zurückfährt und Spaß dabei hat, dann hat man doch, glaube ich, was richtig gemacht. Und ja, deswegen freue ich mich, dass ich hier bin, weil ich bin gerne mit euch zusammen. Es macht nämlich auch Spaß.
Na, gleichfalls. Genau, und ein Thema, was die Kunden ganz besonders nervt, und ich glaube, das muss man gar nicht groß motivieren. Ja, also ich meine, Münchner Sicherheitskonferenz war jetzt gerade, während wir das hier aufnehmen. Thema digitale Souveränität. Gegen die letzten Wochen ging es extrem, ja, wie sagt man, durch alle Medien, auch durch alle Fachmedien. Ich glaube, Raphael, du hast dir da auch ein bisschen Gedanken gemacht schon. Ich habe schon den ein, zwei Artikel von dir schon gesehen. Und klar interessiert es unsere Hörerinnen und Hörer brennend. Ja, viele sind ja so in mittelständischen Unternehmen und die Frage kommt auf, du bist M365-Experte, bist MVP, ja. Ja, welche, vielleicht einfach mal einleitend, ja, welche Fragen, welche Abwägungen sollen sich Verantwortliche beschäftigen, die heute mit der Gewährleistung der digitalen Souveränität betraut sind, im Zusammenhang mit M365. Ja? Also was muss ich da überhaupt bedenken? Was kann ich bedenken? Wo liegen Risiken? Wo womöglich nicht?
Ist eine fantastische Einstiegsfrage.
Und eine wunderbar große Frage.
Könnt ihr jetzt eine Stunde durchreden oder dann hören wir auf.
Genau.
Ich versuche es mal so kurz wie möglich. Also
danke.
Das ganze Thema digitale Souveränität kam durch verschiedene Vorfälle auf. Sonst hätten wir uns, glaube ich, gar nicht so Gedanken drüber gemacht. So ähnlich wie auch zum Datenschutz. Auf einmal gab es ein Datenschutzgesetz und wir mussten das versuchen einzuhalten. Bei digitaler Souveränität ist ein bisschen anders. Es gibt kein Gesetz, Verordnung oder Vorschrift, wir müssen jetzt digital souverän werden, sondern es gibt nur Gesetze und Vorschriften wie NIS 2, DORA und so weiter, die gerade aus der EU kommen, die aber auch gerade reformiert werden wieder durchs Omnibus-Verfahren. Also auch da, auch KIVO, das wird gerade wieder reformiert, weil man gemerkt hat, die sind auch nicht so gut für unsere Wirtschaft und in der Umsetzung. Dass man da sich halt aus vielen Vorfällen diese Überlegung gesagt hat, okay, wir müssen doch mal das Thema digitale Souveränität genauer angucken. Eigentlich das, was so schön der Chaos Computer Club jedes Jahr macht, aber es ist nie so en vogue gewesen. Ne? Und jetzt guckt man sich das immer mehr an und vor allen Dingen durch solche Vorfälle, ich sag mal, der war sehr prägend, obwohl Microsoft auch gesagt hat, sie können da eigentlich gar nicht groß was für, aber sowas wie, dass eben der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, der hatte auf einmal keine Microsoft-Adresse mehr und kein E-Mail-Konto mehr und dem wurden auch die US-amerikanischen Geldkonten, also Gelddienste, Kreditkarten gesperrt und alles, weil er auf einer Sanktionsliste gelandet ist. Und da überlegt man natürlich, okay, was macht man jetzt, was tut man, wo ist man da eigentlich abhängig und wie abhängig sind wir eigentlich von US-Diensten? Ne? Das war so ein bisschen der Aufschlag dafür, warum auch zum Beispiel jetzt der Internationale Strafgerichtshof vor 2 Wochen angekündigt gesagt hat, naja, wir gucken uns jetzt mal Open Desk an, also eine Nicht-M365-Technologie. Warum auch, und das ist eigentlich noch die viel schönere Story, zum Beispiel die Arbeitsagentur. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Die hatte erst On-Premise-Systeme. Dann haben die sich M365 und Microsoft Teams bereitgestellt und haben Microsoft Teams und Microsoft zur Verfügung gestellt und alle mit Microsoft Teams und Microsoft 365 arbeiten. Dann haben sie sich überlegt, wir müssen digital souveräner werden. Dann sind sie in die Delos Cloud gegangen und testen gerade die Delos Cloud, also eine Variante der digitalen Souveränität. Delos Cloud ist eine Ausgründung von SAP und dieser Verbund oder die Firma hostet M365. Ich wollte gerade sagen, auf SAP-Server, nein, in ein Rechenzentrum von SAP in deutschen Rechenzentrum und stellt M365 quasi aus Deutschland wieder her. So ein bisschen wie die Microsoft Cloud Deutschland, wie wir es früher hatten mit der Telekom zusammen. Und da wird auch gerade getestet, aber wer kann das testen? Nur Bundesbehörden. Also die kleine Kommune, die kleine Stadt kann das nicht testen. Auch wir Unternehmen, auch der Mittelständler kommt nicht in die Delos Cloud. Aber das ist das. Und was machen sie jetzt? Ankündigung von letzter Woche. Jetzt geht ihr aber so und sagt, wir testen auch mal Open Desk. Und das ist eigentlich die wunderschöne Beispielseinladung zu dem Thema digitale Souveränität. Man kommt immer von einer On-Premise-Welt, von der M365-Cloud-Welt und überlegt sich dann eigentlich Überlegungen, die man sich bei Einführung hätte machen sollen, wie abhängig bin ich vom System, wo laufen meine business-kritischen Themen. Und alle diese Fragen, die man sich stellt, sind eigentlich Fragen des Backups und Notfallwiederherstellung. Und eigentlich ist das, was man sich am Anfang gestellt hat, aber nie so Sorge hatte, weil man immer gesagt hat, naja, Software as a Service, Dienste laufen. Ja, das fällt auch mal aus, Teams zickt mal, ich kann mich mal nicht anmelden, aber das ist alles immer nur minutenweise oder mal eine Stunde, aber dann kann ich in Word immer noch weiterarbeiten. Also so wirkliche Ausfälle gab es ja nie. Also ne, so wirklich kritische Ausfälle hatten wir nie. Das heißt, man hat sich nie Gedanken darüber gemacht. So. Und ja, dann kam Trump, dann kamen diese Vorfälle wie mit dem Sperren der Sanktionslisten und Co. und alle in heller Aufregung. Ja, wir müssen irgendwie Notfallkonzepte haben. Wir müssen digital souveräner werden, also unabhängiger, wenn man das mal so übersetzt. Und die Sache ist, ja, da gibt es jetzt mittlerweile Webseiten. Das BSI hat auch was veröffentlicht, dass man zum Beispiel sagt, von Google Workplace und Microsoft 365 geh doch in OpenDesk, OpenTable, LibreOffice, Nextcloud mit IONOS haben was zur Verfügung gestellt. Geh in die Open-Source-Welt. Oder von Mac und Windows 11 geh zu Linux. Also, wobei ich das auch sehr pauschal finde. Also, da muss man schon sagen, in welche Linux-Distribution denn? Aber da können wir gleich noch mal tiefer reingucken. Oder sowas wie AWS, Google Cloud, Azure. Geh doch zu Stack-IT, also IT von der Schwarzgruppe, was für Mittelständler noch okay ist, ausgelegt, IONOS oder in die Open Telekom Cloud. Aber auch das muss man sich, also ich finde oft, und das darf sich auch ein Mittelständler nicht so einfach machen, diese Vergleiche sehen schön aus, haben aber nicht weit geblickt.
Und es sind ja auch immer, wie sagt man, immer irgendwelche, wie sagt man, Abwägungen, die man tatsächlich treffen muss, ja, die ja auch auf der anderen Seite natürlich auch wieder Risiken dabei haben. Ne?
Also, das ist eine Risikobetrachtung. Also was muss ich mich fragen, ne? Um zu deiner,
genau.
Erst muss ich mich fragen. Ich muss mich A fragen, was für ein Unternehmen bin ich? Entwickle ich Software oder sowas? In der Regel nicht. Mittelständler bin ich produzierendes Gewerbe, Verkauf, Vertrieb, Dienstleistung. Ich habe irgendwie Shopfloors, ich habe größere Friseursalons. Bäckereibetriebe, ne, ich produziere Werkzeug oder sowas. Und da muss ich überlegen, was mache ich im Schwerpunkt? Ich produziere so mit Maschinen, die in meinen Hallen stehen, die, ich sag mal, Dreherei, ne, die bestimmte Werkzeuge drehen oder so. Das heißt, mein Schwerpunkt über die Produkte, über die ich gerade gesprochen habe, Microsoft 365, Windows 11, Azure und so weiter, sind alles Produkte, die rumherum gebaut werden. Also die meinen Büroalltag erlauben, die erlauben Rechnungen zu schreiben, Rechnungen zu versenden und Co. Und ich habe schon vor 10 Jahren die Diskussion mit einem Unternehmen bei uns aus der Familie gehabt, der zu mir gesagt hat, ich investiere euch jetzt 100.000 Euro in Digitalisierung, dafür kaufe ich lieber eine CNC-Fräse, da weiß ich ganz genau, da kriege ich jede Woche 10.000 Euro Business raus, also Gewinn bei der Digitalisierung, kann ich das nicht zählen. Diese Diskussion kennt ihr doch alle. So, und die haben wir jetzt über das Thema digitale Souveränität eigentlich nochmal. Und was ich immer sage, man kann dieses Thema, wie gesagt, nochmal zurück. Was muss ich mir stellen? Also ich stelle mir eigentlich die Frage, wie kriege ich einen sicheren, stabilen Bürobetrieb hin? E-Mails schreiben, vielleicht sogar noch einen Fax bekommen, Briefe schreiben, Rechnungen bezahlen, Leute untereinander kommunizieren, Meetings machen, Zusammenarbeit. Also die grundlegenden Dinge, die wir heute, egal wie groß die Firma ist, die wir brauchen. Und im Mittelstand ist es noch so, am besten das Ganze ohne viel Administrationsaufwand. Weil die meisten haben ein oder zwei Administratoren. Und da muss man nicht mehr in den Mittelstand gucken, guck mal auch in Versicherung. Die meisten haben zwei, drei Administratoren, die sich um diesen ganzen Modern Workplace oder Workplace kümmern. Mehr gibt's nicht. Wo sollen die auch herkommen? Ne? A, gibt es die nicht im Markt. B, kann man sich die als Mittelständler in der Regel auch nicht leisten. So, das heißt, ich brauche Lösungen, die stabil laufen, die einfach sind, die funktionieren und wo ich nicht mein Kerngeschäft, sondern das ganze Administrationsverwaltung drumherum schaffe und erledigen kann. So, jetzt bin ich kein Bundesland wie die lieben Norddeutschen, Schleswig-Holstein, die von Microsoft auf Open Source umgezogen sind und ganz gut damit laufen. Klar, man muss auf der einen Seite sagen, kann man das komplett umstellen? Ich denke ja, es ist aber viel Aufwand, viel Ausbildung. Ich muss meine Administratoren umschulen, ich muss meine Teilnehmer umschulen. Das ist in der Behörde, muss man auch ganz offen sagen, viel einfacher, weil das Personal ist da. Was habe ich letztens von der Behörde? Das sind eh da Kosten. Also ob die jetzt Schulung machen oder zwei oder drei Monate Schulung machen, sind eh da und dann wird der Antrag halt eine Woche später bearbeitet. Ne? Also da ist nicht so der Zeitdruck wie im normalen Mittelständler. Ich sage uns ganz offen, auch bei uns, wir können jetzt hier nicht drei Wochen warten, wieder eine Rechnung zu verschicken, sondern wir müssen schon täglich Rechnungen verschicken und unsere Kunden daran erinnern, die Rechnung zu bezahlen und sowas. Also, das ist ja nicht das Hauptgeschäft, mich auf andere Software umzustellen. Also das ist wirklich das, was brauche ich im Kern und was soll ich tun? Und eben habe ich immer einen Plan B. So. Also ne, was ist, wenn was ausfällt? Ne, muss ich immer noch weiter Rechnungen schreiben können und Co. Und die meisten haben sich bisher immer, und ich auch ich, wir haben uns alle mit Beholfen gesagt, haben, okay, wir nehmen M365 oder Google Workplace, wir haben Backups, um rudimentär das wiederherzustellen. Das kann Synology und QNAP ganz gut. Ne? Kaufe ich mir die große Business-Variante, daraus kann ich wiederherstellen, kann es betreiben. Im Zweifelsfall habe ich dann E-Mail-Adresse, einen Dateispeicher und Co. Und wir können zumindest Rechnungen und Co. schreiben. So. Ist das alles digital souverän? Nein. Ist es nicht. Digital souverän bis zum letzten Ende wäre wirklich, wir sind von nichts so gut wie abhängig. Wir können alles selber. Und Aussage unserer lieben BSI-Chefin Ende letzten Jahres, fantastisch, bis Deutschlands digital souverän wird, wird das noch einige Jahrzehnte dauern. Da muss ich ihr leider recht geben, weil man muss sich das ja einfach mal angucken. Wir nehmen mal zum Beispiel, wir nehmen irgendeine Linux-Distribution, Ubuntu oder Co. Oder auch OpenOffice. Wo wird denn der Quellcode dafür gespeichert? Ganz einfache Frage. Wo liegt, oder von SUSE, wo liegt das denn? In GitHub. Wem gehört denn GitHub?
Okay.
Microsoft.
Ja, du bist wieder weg.
Dann ist man wieder nicht mehr digital. Gibt es Open-Source-Code-Verwaltungssysteme? Ja, gibt es. Aber die sind nicht so komfortabel. Das heißt, auch das, wenn man sich alleine das mal anguckt, Microsoft ist einer der größten, mit den Mitarbeitern der größten Open-Source-Code- und Quellcode-Hersteller. Die sitzen überall mit drin, die Mitarbeiter, und bauen quasi auch die Open-Source-Produkte zum Großteil mit, wenn man sich so die Code-Pushs in GitHub und Co. anguckt. Das muss man sich halt wirklich bis zum Ende durchgucken, und viele machen das nicht, inklusive, wir hatten Bundeswehrtag auch wieder, glaube im November letzten Jahres. Ich war hier bei der Bundeswehr in Köln-Wahn und habe die IT der Bundeswehr gefragt, wunderbar, ihr habt da so eine Kiste, die ihr quasi mit aufs Schlachtfeld nehmt, wo Software und Hardware drin ist. Wie digital souverän ist das denn, was ihr da habt? Ratet mal, was die in dieser Notfallkiste oder Landungskiste, wenn der erste Forward da landet, drin haben. Um Kommunikation, Datenspeicher und Co., also die Grunddinge, die so ein Mittelständler hat, zu gewährleisten. Idee, also die haben ein ganz normales Rack-System, ist jetzt, kann man ja sagen, als viele genommen, und diese Kiste haben sie gestellt. Ein QNAP NAS, Cisco-Router, Starlink-Antenne. So, und Cisco, ne, Kabel und so, ne, um Ethernet herzustellen, sowas. Und haben dazu noch ihre alte Funkantenne, die ungefähr irgendwie ein MB oder 2 MB über die alten Satelliten schickt, wo sie sagt, eine E-Mail kann man schicken, aber Software-Download oder irgendwas, Bilder kannst du nicht. So, da machen die Starlink. So, die Russen haben gerade gelernt, wenn man auf Starlink setzt, kann man auf morgen kein Starlink mehr haben. Funktioniert also nicht. QNAP kann auch abdrehen. Also das ist halt etwas, wo man sich wirklich überdenkt, schon die Bundeswehr, ja, sie geht jetzt in OpenDesk, aber man muss ja wirklich mal die Basis sich angucken. Ich kann OpenDesk haben, aber wenn ich OpenDesk nicht erreiche, weil mein Netz über Cisco läuft und die Amerikaner das abgeschaltet haben, dann komme ich da auch nicht dran. Also der Weg zur digitalen Souveränität ist weit, 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 weit. Und für einen Mittelständler, der eigentlich, ich sag mal, Werkzeuge dreht, noch viel weiter. Man kann nur unabhängiger werden. So.
Ja, es kommt ja noch ein bisschen hinzu, dass dann auch noch, ich meine, man sucht dann auch noch die Partner, ja, und ja, die meisten Dienstleister, die es hier gibt, eben einfach, weil die Masse auf Microsoft liegt, sind die auf Microsoft spezifiziert. Also so einen Open-Source-Partner zu bekommen, der dann noch gut ist und jederzeit zur Verfügung stellt, das ist ja auch nochmal schwierig.
Wie ist es denn? Was tut Microsoft etwas, um dieser Angst zu begegnen? Also das ist ja ein Thema, was jetzt viele umtreibt. Ne? Ja. Wenn du das so beschreibst, denkt man ja, oh Gott, schnellstmöglich weg und was kann ich tun, um wegzukommen? Aber ganz so sollte man es ja wahrscheinlich auch nicht übertreiben, aber man sollte ja ein gesundes Bewusstsein dafür haben und dort eine Alternative schaffen.
Also Sandra, das für mich ist digitale Souveränität ein bisschen eingeschlafen wieder, so langsam nochmal kommt so ein Schwung nach oben, aber war für mich lange Zeit der nächste Hype hinter KI. Ja. Weil jeder hatte souveräne Lösungen. Jeder Cloud-Dienst und auch Microsoft hat verschiedenste souveräne Cloud-Lösungen bereitgestellt.
Und das BSI hat auch
und
alles zertifiziert.
Und das BSI hat zertifiziert, genau. Das war dann auch, ist auch alles zertifiziert. BSI hat gerade mit Stack-IT einen großen Vertrag geschlossen, davor mit Google, davor mit Microsoft. Mich erinnert das so ein bisschen an die Cloud-Initiative der Bundesregierung vor 2-3 Jahren, wo am Ende nur noch Microsoft und Google im System dabei geblieben sind, wo alle gedacht haben, ja super, und wie unabhängige Cloud bauen wir jetzt? Also mit denen, also mit kommen wir doch gerade her. Also das war, ne, Deutschland Mail hat Telekom eingestellt, dann war das Thema irgendwie durch. Sind wir aber auch hier wieder. Also man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Microsoft hat das Thema wunderbar genutzt und haben gesagt, okay, ihr habt jetzt ein Portfolio digitaler Souveränität, die ihr auch bei uns kaufen könnt. A, die Cloud-Dienste M365 statten wir mit digital souveränen Funktionalitäten aus. Also A, Hybrid-Umgebung. Das heißt, eure Mitarbeiter verwalten diese Server und haben diese Server unter Kontrolle. Ja, ist auch eine Form von digitaler Souveränität. Also Microsoft hat den Begriff gesplittet. Das ist auch digital souverän, also wieder zurück in die Hybrid-Umgebung. Ein Kunde von mir, ja, aber ich habe doch gerade SharePoint Online aufgelöst. Ich baue doch jetzt nicht wieder eine SharePoint-Hybrid-Umgebung auf. Ja, wenn du digital souverän willst, müsstest du das wieder machen.
Was wäre denn dann on-premise in der Hybrid-Umgebung? Also
genau,
SharePoint-Server.
Genau. Du gehst in die genau richtige Richtung. Um diese Hybrid-Umgebung natürlich auch nicht nur 1-2 Jahre beizustellen, hat Microsoft gesagt, bis 2035 bieten wir die Exchange-Server SE, den SharePoint-Server SE und jetzt Trommelwirbel, den Skype for Business Server SE wieder an. Also
Skype for Business,
den wir bei Teams vor 8 Jahren
abgekündigt
abgelöst haben,
haben
und abgekündigt super. Haben, ist jetzt bis 2035 wieder auf dem Tisch und kann auch komplett betrieben werden. Die Apps stehen zur Verfügung, die Desktop-Apps stehen zur Verfügung. Ihr könnt also wieder über Skype for Business telefonieren, Meetings anlegen und chatten. Und das Ganze on-premise. Und damit das wirklich digital souverän ist, hat Microsoft 2 Dinge getan. Da ist man auch aus der Hybrid-Umgebung langsam raus. Erstmal A, noch in der Hybrid-Umgebung. Die Schlüssel werden nicht mehr kontrolliert, weil wir gesagt haben, naja, ihr habt ja ein Lizenzmanagement, ist ja auch nicht digital souverän, weil der Server auch immer Kontakt zu euren Update-Servern, zum Lizenzserver. Hat Microsoft gesagt, oh, das mit den Lizenzservern hören wir auf, weil wir kontrollieren für die Server einfach die Lizenzen nicht mehr, wir vertrauen euch. Also es gibt keine Lizenzkontrolle mehr. Ich möchte jetzt keinen dazu anstiften, ihr dürft trotzdem nicht unlizenziert arbeiten, aber es ist so ein bisschen wie bei XP, es gibt eine Lizenz für alle. Also jetzt
alle mal die Ohren aufmachen.
Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann haben aber viele gesagt, naja, ihr müsst ja noch Updates einspielen, das ist ja auch das Problem bei der Google Cloud, bei der souveränen Google Cloud, dass man auch die Update-Abhängigkeit hat, also da auch nicht wirklich souverän ist. Haben meistens auch gesagt, okay, kein Problem, geht aus der Hybrid-Umgebung raus, Ihr installiert einen Exchange-Server, SharePoint-Server und Skype for Business-Server, also die grundlegenden Dinge, über die wir am Anfang gesprochen haben. Kommunikation, Mailing, Storage. Installiert das on-premise in einer dedizierten Azure-Local-Umgebung. Und diese Umgebung, ich habe sie schon getestet, ich war auch in der Preview mit drin, total spannende Geschichte, bin ich aber zu wenig on-premise dabei, aber ich habe es getestet. Über ein großes Synology-NAS-System konnte man das machen. Man hat so bestimmte Hardware-Anforderungen, die relativ hoch sind. Und dann kann ich das auf meiner Hardware betreiben. Was hatte ich aber schon direkt für ein Problem? Innerhalb meines Raumes, innerhalb der Geschäftsräumlichkeiten war das kein Problem. Aber jetzt wollte ich mit jemandem nach außen telefonieren über Skype for Business und Skype-Meeting aufbauen. Also Mails verschicken ging. Das ist harmlos. Teilen, also ne, den SharePoint-Server hier zugreifen von außen ging auch. So, aber telefonieren ging nicht mit mehr als 4 Leuten, weil die Business-Telekom-Leitung hier bei uns in der Firma hat nicht die Jitterwerte, damit man telefonieren kann. Also maximal 4. Also sieht man, ne, ich habe den Server im Haus, aber ich kann nicht mit mehr als 4 Leuten telefonieren, weil die Internetbandbreite es nicht hergibt. Ja, man kann auch teurere kaufen und so weiter. Das war einfach nur mal ein Test. Aber jetzt kommt noch viel spannender, bis 2035 soll das gehen und steht auch zur Verfügung. Es werden auch Security- und Support-Updates, aber keine neuen Features. Gut, ganz ehrlich, braucht man auch nicht. Ne? Wenn man das mit OpenDesk vergleicht, mehr kann OpenDesk auch nicht mehr. Ne? Also die Grundfunktionalitäten bereitstellen. Dann kam aber meine schöne Frage auf, wir brauchen ja ein Outlook, um die E-Mails abzurufen. Ich will die ja nicht nur im Browser abrufen, um vom On-Premise-Server OVA zu haben. In der Dokumentation steht, das neue Outlook kann kein On-Premise-Postfächer. Und das alte Outlook war nur bis 2030 supported. Das heißt, mir fehlten 5 Jahre, um meine Mails abrufen zu können. Weil ich kann meine Mitarbeiter auch nicht in 5 Jahren in den Browser erziehen und sagen, geht in den Browser, aber wir sind On-Premise. Die brauchen ihre Desktop-Software. So, da hat Microsoft gesagt, das ist ja gar kein Problem. Die Office LTSC-Variante, die ist bis 2035 noch verfügbar. Also mein Outlook LTSC Installation ist bis 2035. Also ich brauche eine Office LTSC, Azure Disconnected in einer Azure Local Umgebung. Und wenn ich da einen Administrator finde, der das alles noch kann, also der Skype for Business noch konfigurieren und sortieren kann, dann kann ich mir das in meine eigenen Räumlichkeiten als meine souveräne Microsoft On-Premise Cloud hinstellen, ohne, und das ist wirklich cool, ohne dass diese Cloud Verbindung zu Microsoft Servern hat, weil Updates und Co. kann ich von außen einspielen. So wie früher. Ne? Also im Grunde genommen, so wie vor 10 Jahren. Also
man geht eigentlich einfach wieder 10 Jahre zurück und strickt sich dann so ein bisschen was zurecht und so wie man das vor 10 Jahren auch gestrickt haben.
So wie man das vor 10 Jahren so, genau, heißt ja. Heute die digitale Souveränität. Das, was ich vor 10 Jahren hatte.
Kennt ihr, sagt euch Passierschein A38
was? Ja, Asterix und Obelix. Ja, genau.
Ja. So komme ich hier vor. Für die, die es nicht kennen, Asterix und Obelix, die Folge, wo dann ein Dokument ausgefüllt werden sollte und die von einem nach zum anderen wieder zurückgeschickt wurden. Ne?
Ja, jetzt muss man sich fragen, welcher Mittelständler kann sich das leisten?
Ja.
Also wer hat die ITler, wer hat die Mitarbeiter, wer hat die Server? Die meisten haben die Server gerade abgeschaltet, kaufen keine neuen. Die ist eine hohe Anfangsinvestition. Das ist wirklich schwierig. Dann müssten sich wieder, und jetzt kommt's, wieder mehrere Mittelständler zusammentun. Dann wäre das ja wieder realistisch. Nur dann habe ich ja wieder keine digitale Souveränität, weil dann bin ich wieder von dem Mittelständler abhängig, der die Hardware und Software ja zentral betreibt. Also ich baue mir ja eigentlich dann eine Private Cloud auf. Also das muss man sich halt genau anschauen. Und die andere Alternative ist, also Microsoft einmal die digitalen souveräne Cloud in dem normalen Cloud-Bereich, die digitale souveräne Cloud mit Drittbetreibern, sowas wie Delos, SAP, Blue in Frankreich. Und das dritte Stack ist dann quasi, ich sag mal, volle digitale Souveränität mit den eigenen Servern und alles vor Ort, wo es, ja, ich sag mal ganz offen, so On-Premise-Zertifizierung waren in den letzten 3 Ignites nicht wirklich verfügbar. Also auch Exchange-Server On-Premise, ich glaube, eine Session war in den letzten Ignites in San Francisco. Sonst gab es dazu nichts. Die Mitarbeiter sind alle nicht mehr da. Also im Grunde genommen, wir frieren, Sandra, was du gesagt hast, das vor 10 Jahren ein. Und das können wir heute einfach weiter benutzen. Und heute ist es digital souverän.
Und die Delos-Geschichten, die klingen ja auch so ein bisschen gestrickt. Ja. Wenn die BA gerade wieder überlegt, dass sie jetzt so oben das testen, nachdem sie schon mal bei Delos nachgefragt haben, dann hat man so eine Ahnung, funktioniert Delos das auch nicht so reibungslos.
Delos hat einfach die Problematiken, die Updates, genauso wie bei Google Disconnected Cloud. Wir müssen Updates herkommen. Wer prüft die denn? Hat Delos, keiner von uns hat die Ressourcen, den Microsoft-Quellcode zu prüfen, bevor er eingespielt wird. Da müssen wir drauf vertrauen, auf die Updates. Es ist aber genau das Gleiche. Und dann sagt mir jemand, ja, dann nimm doch Ubuntu-Server, Open Nextcloud, Open Cloud und was auch immer. Ja, kann ich auch nehmen, aber da kann ich die Updates und Co., die irgendwelche Leute in GitHub pushen, ja auch nicht kontrollieren. Also da habe ich gar keine Zeit. Also ich könnte es theoretisch, das ist der Vorteil, aber das kann ich auch nicht und verstehe es doch auch nicht. Also darauf muss ich dann auch vertrauen. Und es ist halt da immer, ich sag mal ganz offen, für den Mittelstand, für die Konzerne wollen sie nicht, aber könnten sie theoretisch machen. Ich muss halt da auch vertrauen, dass das stabil und sauber läuft. Also wenn da irgendjemand im LibreOffice einen falschen Update pusht.
Und bisher, du hattest ja, es ist auch vorhin mal so eingeleitet, ja, also ja. Souveränität, so früher hat man so über technische Souveränität gesprochen, ja. Da war ja, ja genau eigentlich auch immer das Argument, dass man gesagt hat, bring doch deine Sachen lieber in die Cloud zu Microsoft, die können sich 5 Stunden Ausfälle nicht leisten. Ja. Und da ist es auf jeden Fall sicherer und besser und besser gemanagt als bei dir im Keller, ja, und jetzt kommt man wieder zurück und nimmt dann genau solche Nachteile in Kauf.
Ja, aber da auch wieder mit der Achtung, dass das BSI natürlich auch immer noch wirft und sagt, guck mal, wie viele Nextclouds offen in der Cloud hängen. Irgendwie 200, nagelt mich nicht fest, müssen wir nachgucken, irgendwas irgendwie 200.000, genauso wie Exchange-Server offen im Internet hängen. Das ist halt auch nicht besser. Also eine schlecht gemanagte, ich sag mal, On-Premise-Variante ist ja noch katastrophaler. Deswegen sind wir ja da gerade weg, weil es das Personal zum guten Management ja gar nicht gibt. So viel haben wir nicht. Wo sollen die auch herkommen? Ja.
Also zusammengefasst kann man sagen, man hat diese Abwägung. Die Abwägungen sehen nicht besonders erfreulich aus. Auf jeden Fall nichts Gleichwertiges, was man da kriegt. Also man kann da nicht einfach so sagen, ja, ich gehe jetzt mal auf eine souveräne Lösung rüber, sondern man muss dann ein Trade-off machen. Und der Trade-off kann im Zweifel sehr, sehr ungünstig aussehen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bleibe jetzt bei M365 und so richtig gefällt mir jetzt hier so diese, wie sagt man, diese hybride Variante ja auch nicht so richtig. Ne? Wir haben ja jetzt gerade drüber gesprochen. Was kann ich machen, um zumindest, wie sagt man, also was sind wenigstens die einfachsten Sachen? Also wenn jetzt hier, wie auch immer, ne, es kommt jetzt zu einem, das nächste, Trump denkt wieder an Grönland, ja, und sagt jetzt mache ich mal, jetzt ziehe ich mal hier eine Woche lang einen Stecker oder so. Also was wären so die wichtigsten, aus deiner Sicht zumindest, die wichtigsten Szenarien, an die ich denken sollte und wie ich mich da irgendwie absichern kann?
Ich als guter Mittelständler habe natürlich ein Notfallkonzept.
Okay, na, ja, das ist schon mal wichtig, ja.
Das ist schon mal wichtig. Also das ist eigentlich das, auf das ich zurückgreifen sollte. Also ich sollte mir den theoretischen Fall mal vornehmen und einmal durchspielen, was mache ich denn? Und dafür ist immer mein Tipp, dieses Notfallszenario einmal im Jahr, vielleicht, so machen wir das, an der Weihnachtsfeier durchzuspielen, das mit ein bisschen Spaß und humoristischen Themen, aber zumindest die Grundfunktionalitäten des Unternehmens, auch wenn Trump Microsoft abstellt, wenn Google abgestellt wird, dass zumindest die Grundfunktionalitäten vorliegen. Also was mache ich, wenn meine Mails ausfallen, wenn Exchange Online nicht mehr funktioniert und ich auch nicht zu Google rüberkomme, was ich ja relativ schnell innerhalb von 2 Minuten könnte ich ein Google-Konto öffnen, könnte weitermachen, geht auch nicht. Also muss ich mir irgendeine Alternative überlegen. Das heißt, naja, ich muss mir einen der On-Premise Open-Source-E-Mail-Server nehmen. So, da muss ich einmal gucken, wie installiere ich den und wie kriege ich das hin. Da muss ich mir Kommunikation nehmen. Nehme ich mir zum Beispiel ein ein Jitsi-Cloud oder BigBlueButton oder einfach TeamSpeak. Was ich sage, und das ist das Einfachste, Leute, sucht nicht groß, sondern nehmt das, was die Gamer machen. Discord, TeamSpeak, die Gamer haben Speicherplatz, Kommunikation und Co. Und das Ganze sehr ressourcensparend auf Ubuntu und Linux, auf den verschiedenen Linux-Distributionen gehostet, weil sie das parallel zu ihren hochperformanten Battlefield 6 und Co. brauchen. Und das funktioniert. Und das haben wir nicht dieses Jahr, das Jahr davor in einem Azure-Meetup gemacht. Wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, komm, wir testen das jetzt mal. Wir haben hier 3 Stunden und wir bauen uns jetzt mal, gucken mal, wie lange wir brauchen, was für Tools wir nehmen und wir bauen uns einfach im Notfall was auf. Also wir bauen uns im Notfall eine Umgebung auf, wo wir chatten können, wo wir Dateien ablegen können, wo wir Audiodateien auch aufnehmen können, wo wir vielleicht sogar etwas bauen und erstellen können, also was Kreatives. Was haben wir gemacht? Wir haben Teamspeak genommen, wir haben Discord genommen, telefonieren, verschiedene Channel, Berechtigung, geht alles. Wir haben Minecraft installiert, Minecraft-Server selbst gehostet, weil in Minecraft kann man Dinge bauen, erstellen, in der Baubranche kann visualisieren, kann Pläne zeichnen, bauen, ne, mit Blöcken, nicht im Survival, sondern im normalen Modus, hat auch wunderbar funktioniert und haben gesagt, okay, dann gehen wir auf LibreOffice, OpenOffice, also wie auf diese Bereiche kriegen wir auch zur Verfügung, ne, eine Nextcloud oder nicht mal das, wir mussten nicht mal so weit gucken, einfach auf den NAS-Systemen den Cloud-Speicher separiert und zur Verfügung gestellt. Also wir haben innerhalb von einer Stunde hatten wir eine alternativen Workplace zur Verfügung gestellt. Also das, was OpenDesk, Phoenix Desk, OpenTalk und Co. gerade machen und auch mit IONOS und Nextcloud quasi eine Umgebung anbieten, die haben wir uns selber gebaut. Und das ist das ja, warum es gerade entsteht, dass man halt sagt, wenn ihr das vielleicht nicht selber hosten wollt, bieten wir euch das eben über IONOS an. Also ne, über IONOS und Nextcloud. Dann könnt ihr das, braucht ihr nicht selber hosten, auch einfach anbieten als Service. Nur die Sache ist, da brauche ich auch wieder Internet für. Also, ne, um die Firma trotzdem am Laufen zu halten, um einen Brief auszudrucken, dann per Post die Rechnung zu verschicken, muss man halt gucken, das ist der erste Schritt. Ich suche meinen Cloud-Service reservieren und sonst baue ich mir das selber. Und das ist wirklich, also ich sage immer allen, auch allen Mittelständler, macht das doch mal, so wie jetzt Leute Karneval feiern und so, nehmt euch mal irgendwie 2-3 Tage, wenn ihr Zeit habt, raus im Jahr, nicht nur Daten löschen, Daten governance, sondern baut mal so ein Notfallset auf, ne? Wo ist die Pizzatelefonnummer, habt ein Synology NAS und muss man auch sagen, so ein Synology NAS, ja, ist auch wieder USA, ja, dann installiert Nextcloud drauf und, ne, aber auch das, das ist alles unter 1.000 Euro zu haben, ne? Also es muss ja nicht super performant sein. Also ich habe auch so einen Notfallkoffer mir hier gebaut, der lag so bei 3.500, inklusive Koffer, Case und allem drum und dran. Da ist ein Router mit drin, alles auf Android-Basis und Co., das kann ich updaten. Da ist man wirklich dann doch in der Open-Source-Welt. In der Nextcloud drauf, die muss ich natürlich einmal im Monat den Koffer aufmachen, die Sachen updaten, ne, damit das stabil funktioniert. Aber das ist das, was, und das Sanna so schön sagt, vor 10 Jahren. Jetzt gucken wir uns mal an auch Andreas und Sanna. Was haben wir denn früher gemacht? LAN-Partys. Was machen die Jugendlichen heute nicht mehr? LAN-Partys.
Und doch, machen die noch.
Machen die noch, aber...
ja, teilweise Handy, ganz große.
Mit ihrem Handy, aber...
Nee, tatsächlich.
Noch machen die noch, okay. Also
ja,
ich bin ganz gespannt.
Habe ich auch gelernt, dass die das noch tun.
Machen
das
noch, okay. Also wir früher mit unseren Röhrenmonitoren, Bildschirm hin, haben ohne DHCP zusammengesteppt, wir haben ausgetauscht, wir haben kommuniziert, wir haben gechattet. Das ist das, was man heute eigentlich wieder braucht und sagt, okay, das ist mein Plan B. Ich nehme M365 und das ist mein Plan B. Den kriege ich aber innerhalb einer Stunde hochgefahren. Meine Domänen werden umgeleitet. Gut, wenn wir kein Internet haben, haben wir vielleicht andere Probleme. Aber das kriege ich umgeleitet und kriege es zur Verfügung gestellt. Vielleicht sogar in einem Doppelstep. Also M365 geht nicht, dann nehme ich die IONOS Nextcloud. Das geht auch nicht. Dann ziehe ich mir das on-premise hin. Und wenn viele Mittelständler fragen, ja, aber Hardware kaufen ist mir zu teuer und Synology NAS kostet mir auch zu viel. Ja, Leute, wisst ihr eigentlich, wie viele alte Stand-PCs ihr wahrscheinlich noch im Keller stehen habt? Nehmt euch die 2 neuesten, stellt die hin und die können euer Server, euer Dateiserver und Co. sein. Ihr braucht nur, ne, HDD-Festplatten, ein Zita, Nextcloud, Ubuntu, was auch immer drauf. Installiert das und habt zumindest einen rudimentären Dateispeicher zum Dateiaustausch und zusammenarbeiten. Klar, das ist alles nicht so hübsch, das ist alles nicht so flexibel, aber besser das als... vielleicht sogar in einige größere Angebote zu gehen. Und jetzt höre ich mal direkt meine Kritik. Wir hatten teilweise auch Stack-IT, ist ja so, was gehypt wird, ne, von der Schwarzgruppe. Es ist jetzt die souveräne Variante, Server in Heilbronn und Server in Deutschland und Server in der Schweiz, in Österreich. Alles in Deutschland gehostet. Bechtle hat eine große Kooperation. Aber was hat Stack-IT noch gemacht? Die haben und bieten gerade den deutschen Support für Google an. Die Schwarzgruppe zieht auf Google um. Also da ist natürlich jetzt wieder die Frage aufgekommen, also ich habe meine Backups wieder runtergezogen, weil wir müssen, wenn wir die Frage stellen, immer die gleiche stellen. Wir haben uns über Microsoft aufgeregt, dass die souveräne Microsoft Cloud Deutschland, ne, die Diskussion hatten wir schon mal, die kommen immer wieder, durch die Telekom international geführt wurde und die Verbindung in den USA hat und dort im Aktienmarkt gelistet war und das war nicht in Ordnung. Da muss ich das gleiche Parameter leider auch bei Stack-IT machen. Wenn Stack-IT sich mit Google zusammentut und abhängig ist von Google durch horrende Summen und deutschen Support und Co., dann frage ich mich, inwieweit Stack-IT da noch souverän ist. wer weiß. Also das muss man sich dann selber beantworten. Genau dasselbe bei IONOS, wo ich auch mir gerade diesen IONOS Nextcloud angucke. Ich habe zum Beispiel, sage ich ganz offen, meine Webseiten werden schon immer seit 10 Jahren mehr, seit 20 Jahren noch viel mehr, seit 25 Jahren, oh Gott, bin ich alt, werden meine Webseiten rkölner.com und .de wird auf IONOS gehostet, weil ich wollte immer einen deutschen Hoster, der ist hier bei uns 100 Kilometer entfernt, fand ich immer super, nehmen wir. Also nicht Hetzner und Co., sondern einfach das, was bei mir um die Umgebung ist hier. So, ja, was ist denn vor 3 Jahren passiert? Die SSL-Zertifizierungen von IONOS ist ein US-Anbieter. Wie ist mir das aufgefallen? Ich habe für die Community eine Webseite, die heißt Microsoft365-Konferenz.de. Wir kriegen für Microsoft365-Konferenz bei IONOS, obwohl ich es gekauft habe, kein SSL-Zertifikat. Weil der US-Anbieter sagt, durch US-Regulatorik und Co. Können wir keine Marke wie M365 in einer Domäne registrieren und geben dir kein SSL-Zertifikat. Jetzt muss ich dafür wieder Let's Encrypt nehmen. Also das, was ich kaufe, kriege ich nicht als Dienstleistung, weil in den AGBs von IONOS steht, naja, es gelten die AGBs des US-Dienstleisters. Also im Grunde genommen, und das will ich auch nur sagen, ihr müsst höllisch aufpassen. Auch wenn ihr einen deutschen Anbieter nehmt, ist im Hinterhinein doch wieder irgendwelche US-Hoster. Und das ist halt, das finde ich, muss ich sagen, auch in Richtung IONOS, finde ich richtig frech schon, das finde ich nicht in Ordnung. Vor allen Dingen, wenn man darauf vertraut und ich bezahle ja auch mehr für einen deutschen Hoster und dann habe ich im Hintergrund wieder nur US-amerikanische Subdienstleister. Das ist halt auch wieder was, wo ich sage, ja, ich bin schon kurz davor, meine Webseite überall runterzunehmen, um jetzt doch selber zu hosten. So.
Okay.
Wenn die Internetleitung laufen würde.
Verstanden. Aber das ist ja genau das Problem, ne? Dass das eben alles so miteinander verschachtelt ist und eigentlich will ja auch keiner ran. Ne? Ich glaube auch, dass die Anbieter selbst natürlich auch am wenigsten Interesse haben, ja, da irgendwie. Aber gut, was du sagst, auf jeden Fall ein Notfallkoffer.
Genau.
Oder das ist ne, dieses also Exit-Strategie oder wenn man so will, ne? so eine Ausfallstrategie zu haben, ein Notfallkoffer für die wichtigsten Sachen.
Da definitiv. Ein NAS-System rein. Die meisten, auch Synology und CleanUp, laufen auch ohne Updates immer noch. Ihr benutzt die erstmal nur intern. Ein Router rein. Da reicht auch der günstigste, am besten 2 Stück davon, wenn einer doch ausfällt. Dann im Notfall könnt ihr euer Handy zum Telnet benutzen, aber ich nehme immer einen Notfallrouter rein, weil der ein bisschen performanter ist. Ethernet-Kabel rein. Also das, was wir früher in der LAN-Party gemacht haben, als Notfallkoffer. Ne? So. Oder was ihr heute noch macht, wie ich gelernt habe, Sander, packt das in den Notfallkoffer rein. Kommunikation, Speicherung, wie gesagt, Ethernet, also Hotspots jetzt von Unify oder Co. Kann, ne? Auch, weil die Bundeswehr es auch tut, nimmt einen deutschen Anbieter oder einen, der auch ohne Updates das dann zur Verfügung stellen kann. Den mindestens einmal 6 Monate updaten, ne? Also nicht so wie ich, verrückt, einmal im Monat, einmal 6 Monate reicht, glaube ich, auch, dass der eben auch funktioniert und macht Spaß an der Weihnachtsfeier draus oder so. Macht wenn ihr Wochenende Offsite macht, nehmt den Notfallkoffer raus und sagt, komm, Team 1 baut den Notfallkoffer auf und guckt mal, wie lange ihr braucht und guckt, und das mache ich immer mit meinem Team, sehr witzigerweise, wir gucken immer, ob die Pizza-Rufwahlnummern noch in Ordnung sind. Weil in so einen Notfallkoffer gehört auch die Pizzadienst-Notfallnummer ran, wo ich Pizza bestellen kann und Kaffee und Versorgung gehört ja auch dazu. Und das ist aber das, wo viele Mittelständler sich haben, wo, und jetzt sage ich noch einen Satz dazu, warum wir NIS 2 haben. Weil viele kritische Infrastrukturen und kritische Dienstleister das auch nicht haben. Also, ne, guck mal alleine, welcher Microsoft-Partner hat denn Notfallkoffer? Die wenigsten. Wer hat irgendwelche Notfallkoffer? Also, die es verkaufen, haben es oft auch noch nicht. Wenn ihr sagt, okay, kümmert euch drum, dass ihr das eben auch könnt. Und das, was mit NIS 2 auch gekommen ist, zu sagen, okay, habt einen Backup-Plan, habt einen Plan B, es zu machen. Der muss ja nicht greifen, der muss nicht super teuer sein. Man muss nicht parallel Google Workplace, Microsoft 365, Open Nextcloud über IONOS. Man muss nicht alles parallel buchen und alles parallel kaufen. Aber man muss eben Plan B haben, den man eigentlich schon die ganze Zeit haben sollte und kann das dann auch gerne digitale Souveränität nehmen, weil das gerade en vogue ist.
Oh, nee, super. Also ich habe übrigens auch was gelesen von dem Axel Oppermann, da hat er jetzt gerade auch was auf LinkedIn gebracht, mit einer Exit-Strategie, wo er einfach mal so ein paar Seiten da zusammengeschrieben hat. Vielleicht kann das da auch mal eine Basis noch mit sein.
Können wir verlinken, schöne Sache. Übrigens habe ich Telekom angerufen vor 3 Wochen, habe gefragt, ich möchte gerne mit 10.000 Accounts in die Telekom Jitsi umziehen, weil, so wie zu Google, wir brauchen einen schnellen Ersatz, wenn Teams ausfällt. Dann haben die mir zurückgesagt, naja, wir können dir 800 anbieten, aber dann ist unser Stack für Jitsi voll. Dann sagt gut, 800 hilft, also für den Mittelständler wird 800 ausreichen, ne? Aber ihr wisst, ne, vielleicht, war ja auch nicht größerer Mittelstand nicht, aber ihr müsst mal überlegen, das ist das, was wir im Moment hinbekommen, ne? Wenn du mal die Hochschulen guckst, oft ist es so, wenn da Jitsi, BigBlueButton oder andere Open-Source-Systeme da sind, da können die ersten drei ihre Kamera anmachen, danach geht die Kamera nicht mehr an, weil die Server nicht performant genug sind. Was die in solchen Meetings sitze ich auch. Ja, aber da sage ich immer, wirklich Tipp von vorhin nochmal, wiederholt, damit ihr es alle merkt, geht in die Gaming-Welt. Discord, Teamspeak und Co. Das läuft auch noch, wenn euer Rechner zu 99% ausgelastet ist und eure Grafikkarte. Das ist sehr, die brauchen sehr wenig Performance und zum Beispiel Teamspeak, ja, da sind nur 25 Lizenzen drin in der kostenlosen Variante, aber ihr könnt für 200 eine Community-Lizenz bekommen oder als Mittelständler, dann gebt die 800 Euro einmal aus, dann habt ihr eine Lizenz und dann könnt ihr auch 1000 oder 800 parallel betreiben. Und da muss ich auch ganz offen sagen, naja, vielleicht brauche ich da auch kein Videobild am Anfang. Also wenn es wirklich Notfall ist, dann reicht mir auch Ton und Chat.
Also wenn ich jetzt unser Gespräch bis hierhin, ja, wir sind ja jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, also zusammenfasst, einfach am Anfang, ja, also guckt euch Alternativen an, aber macht euch ehrlich, ja, was steht hinter den Alternativen, selbst bei deutschen Herstellern auch nochmal fragen oder gerne hinterfragen, ja, was sind dann die Subdienstleister und so weiter, ja, und am Ende kann es möglich sein, dass ihr am Ende sagt, ja gut, okay, so richtig gute Alternativen gibt es nicht. Wenn es die nicht gibt, dann wichtig ist auf jeden Fall eine Exit- oder eine Notfallstrategie, wie sagt man so, ne? Eine Exit-Strategie plus einen Notfallkoffer, dabei an die GEMA-Industrie koppeln. Habe ich noch irgendwas vergessen, Raphael?
Nee, das ist genau das. Und das Wichtigste für die Administratoren, die da sitzen, Pizza und Kaffee gewährleisten.
Das ist sowieso immer das Beste. Pizza und Kaffee sollte eigentlich überall gewährleistet sein, egal was man tut. Super, Raphael. Danke dir oder wir danken dir vielmals für das wieder mal angenehme Gespräch, auch um so ein, ich sag mal, gehyptes, du hast ja gesagt, die nächste Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, aber trotzdem irgendwie ja sehr relevante Thema, leider muss man sagen, na, das kommt ja auch dazu, aber dass wir uns damit nochmal beschäftigen müssen, auch dass wir uns nochmal mit On-Premise beschäftigen müssen, hätte ich auch nicht erwartet in meinem beruflichen Kontext, also von daher. Oder mit Skype for Business auch ewig nichts zu tun gehabt, das ist richtig, aber es ist nun mal relevant, es sind Risiken, es sind Ängste, die da rumschwirren und ich glaube, du hast heute es auch nochmal wieder geschafft, da ein Stück weit einen Ausweg zu finden, dass man der Angst begegnen kann und dort auch ein Stück handlungsfähig ist, weil das ist ja das, was einem so ein bisschen, wo man Angst dafür hat, wenn man eben nicht weiß, wie man handeln kann und das hast du, glaube ich, ganz gut dargestellt, dass das wieder zurückkommt. Von daher vielen lieben Dank für deine tollen Einblicke in das Thema Datensouveränität. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns bis zum nächsten Mal, bis es wieder die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Und ich sage, macht's gut. Ciao, tschüss.
Tschüss.
Wann war deine letzte LAN-Party, Andreas?
Oje, ich gebe zu, ich habe noch nie eine LAN-Party gemacht.
Was?
Aber ja, ich bin trotzdem immer noch beeindruckt von unserem laufenden Lexikon in Sachen Datenschutz und Datensouveränität. Und ja, ich fand es natürlich total cool, auch diesen Hinweis auf die GEMA. Ja, und
absolut.
Und generell dieses Runtersetzen. Ihr könnt euch natürlich fragen, was sind die Alternativen, aber fragt mal im ersten Moment, habt ihr überhaupt eine Notfallstrategie? Also insgesamt, ja. Und habt ihr neben der Notfallstrategie noch einen Notfallkoffer? Total wichtige Frage und total berechtigt.
Ja, fand ich auch. Und wo er mich abgeholt hat, war so wirklich, man kriegt ja doch Respekt vor diesem Thema. Und ich glaube, viele Mittelständler haben Respekt vor diesem Thema, ne? Diese Angst, das ist wieder das nächste große Thema, was da auf mich zukommt. Ich bin erst in die Cloud gegangen. Er hat das sehr gut zusammengefasst, welche Schritte man gehen kann, wie einfach die Schritte sind, wie du sagst, in der GEMA-Branche zu schauen, ne? Das Notfallkonzept sich auszuarbeiten und da vielleicht mal einen lustigen Nachmittag draus zu machen. Und dann hat man zumindest was in der Schublade, was man rausziehen kann, wenn doch mal der Fall eintreten sollte, dass man es braucht.
Genau, nehmt eure Auszubildenden zur Seite, lasst denen mal wieder was aufbauen und dann hat man schon was.
Richtig, richtig, absolut. Die haben vielleicht auch Ahnung von Minecraft-Servern. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, uns erreichen wollt, findet ihr uns wie immer Andreas Stieler, Sandra Brückner auf LinkedIn. Ihr könnt uns unter timeforwork@transformation.de auch anschreiben. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Kommentare zu unserem Podcast. Danke fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut bei Time for Work. Tschüss.